Funkkolleg Internet. Der HR-Podcast zum digitalen Wandel.
Funkkolleg Internet, der HR-Podcast zum digitalen Wandel. Als Eintracht Frankfurt 2018 den DFB-Pokal gewonnen hat, feierte eine ganze Stadt. Als Eintracht Frankfurt 2019 deutscher Meister wurde, hat das allerdings kaum jemand wahrgenommen. Das liegt wohl daran, dass die Eintracht nicht in der Bundesliga gewonnen hat, sondern das Social-Media-Ranking aller Bundesligisten. Aber wie macht die Eintracht das? Und warum muss sich ein Fußballverein derart digitalisieren, um am Ende auch im Sport erfolgreich zu sein? Und weshalb investiert man bei der Eintracht 35 Millionen Euro in ein digitales Stadion als in einen Stürmer vielleicht? All diese Fragen wollen wir heute beantworten. Aber das kann natürlich weder Helmer noch ich, sondern Tim Jäger. Den haben wir heute hier und der ist Geschäftsführer von Eintracht Tech. Hi Tim, schön, dass du da bist.
Hallo.
War alles richtig in der Anmoderation? Das ist meine erste Frage.
Ja, absolut. Nein, war sehr richtig. Mit der kleinen Einschränkung, dass ich natürlich bei uns als Geschäftsführer der Eintracht Tech, das ist ja die Digitaltochter, die ausgegründete Eintracht, nicht für die digitale Kommunikation verantwortlich bin. Nichtsdestotrotz ist natürlich ist absolut richtig, dass die Kollegen rund um Jan-Martin Strassheim den deutschen Social-Media-Meistertitel nach Hause geholt haben. Und das hat natürlich auch Verknüpfung zu den Themen, für die ich verantwortlich bin. Das sind quasi alle digitalen Strategieprojekte, die einen wirtschaftlichen Bezug haben.
Und habt ihr das auch gefeiert, wie so ein DFB-Pokalsieg? Seid ihr in der virtuellen Schale durch die Gegend gerannt?
Auch wenn wir und die Kollegen aus der Kommunikationsabteilung natürlich sehr im digitalen Bereich verhaftet sind, was natürlich eine tolle Sache war, sind wir aber doch im Kernprodukt ein sehr analoges und natürlich ein DFB-Pokaltitel wird dann nochmal ganz anders gefeiert.
Okay, wir haben mitgefeiert, das war schön. Kommen wir zum eigentlichen Thema. Euer Ziel ist, es ist quasi ausgerufen, dass die Eintracht der digitalste Fußballverein des Landes werden soll. Ich meine, man kann die Ziele noch ein bisschen höher stecken, aber fast nicht mehr. Wieso macht ihr den ganzen Aufwasch?
Also ich glaube, grundsätzlich ist es vielleicht nicht schlecht, wenn ich nochmal 2, 3 Sätze verliere. Wie funktioniert eigentlich das Kerngeschäft eines Profifußballvereins auf der wirtschaftlichen Seite? Im Wesentlichen gibt es 4 große Erlösströme, die jeder Bundesligist hat. Das sind natürlich zu alleroberst die Medien- und TV-Erlöse. Dann sind es die Sponsoring-Einnahmen, Einnahmen aus dem Ticketing und dann Einnahmen aus dem Merchandise. Das sind die 4 wesentlichen Erlösquellen, die ein Fußball-Bundesligist hat. Jetzt stand die Eintracht und steht sie immer noch vor der Herausforderung, sich anzuschauen, okay, wie kann ich eigentlich wirtschaftlich weiter wachsen. Jetzt könnte man sich natürlich fragen als Fußballfan, warum muss ein Bundesliga-Verein überhaupt wirtschaftlich wachsen? Sehr absolut berechtigte Frage. Hintergrund ist, und das wird jeder Fußballfan wissen, aber vielleicht für diejenigen von euch, von Ihnen, die damit nicht so eng vertraut sind, muss man sich vor Augen führen, dass die Spreizung zwischen den Einnahmen, die Vereine haben, sehr, sehr stark auseinandergehen und die Schere wird immer größer. Woher kommt das? Das kommt daher, dass die Vereine, die regelmäßig Champions League spielen, unglaublich hohe TV-Einnahmen aus der Champions League bekommen. Das heißt, ich muss mich nur qualifizieren, was schwer genug ist, unter die ersten 4 der Tabelle zu kommen und dann bekomme ich von der UEFA für die Teilnahme an der Champions League ungefähr 40 Millionen TV-Einnahmen, ohne dass ich ein Spiel gemacht habe. Ja. 40 Millionen TV-Einnahmen, das muss man sich vor Augen führen, das ist schon eine ganze Menge und das kriegt logischerweise kein Verein, der nicht Champions League spielt. Und wenn ich jetzt wie Vereine wie Bayern München, Borussia Dortmund, die wirklich über Jahre einen hervorragenden Job machen im Kernbusiness Fußball, das jedes Jahr macht, dann geht die Schere immer weiter auseinander zwischen den Vereinen, die Champions League spielen und den Vereinen wie Eintracht beispielsweise, wie die Eintracht, die das eben nicht tun. Das ist der eine Punkt. Das heißt, da haben wir eine immer weitergehende Spreizung zwischen den wirtschaftlichen Möglichkeiten von Vereinen, die Champions League spielen und die es eben nicht tun. Dazu kommt dann noch ein Fakt, dass diese 4 Erlösquellen früher mal die einzigen eines Fußballvereins waren und es gibt mittlerweile, die Namen sind sicherlich bekannt, kann man nach Leipzig schauen, kann man nach Hoffenheim schauen, kann man aber auch neulich nach Berlin schauen, Vereine, die sich einen externen Investor reinholen und dann noch eine 5. Erlösquelle haben, die mit dem klassischen Fußball nichts mehr zu tun haben. Das heißt, die Eintracht hat keinen externen Investor in dem Sinne, die sozusagen Gelder noch beisteuern und im Zuge dessen gehen da die Schere noch mal weiter auseinander, durch Vereine, die sich vielleicht im Falle von RB Leipzig zum Beispiel durch Red Bull externe Geldquellen neu generiert haben und dementsprechend auch wieder mehr Geld zur Verfügung haben. Das heißt, und jetzt kommen wir wieder zurück zu der Kernfrage, warum muss ein Verein wirtschaftlich wachsen? Er müsste es theoretisch nicht, aber wenn er es nicht tut, dann wird die Eintracht irgendwann immer weiter nach hinten durchgereicht, weil es andere Vereine gibt, die sich vielleicht andere Geldquellen gesichert haben, um dann halt oben mitzuspielen. Und wir wollen, und das ist vielleicht letzter Satz dazu von dem langen Monolog, uns eben nicht einen externen Geldgeber reinholen, der uns dann ähnlich wie beispielsweise in Berlin, in Leipzig Gelder zur Verfügung stellt, sondern wir wollen aus eigener Kraft wachsen und so kamen wir auf das Thema Digitalisierung und neue Geschäftsmodelle.
Also es heißt quasi, weil ihr euch bewusst gegen einen Investor oder eine Investorengemeinschaft irgendwie entschieden habt, wollt ihr einen härteren Weg gehen. Das kann man, glaube ich, so sagen. Ne? Es gibt leichtere Wege, um an Geld zu kommen.
Das ist richtig. Wir haben uns natürlich, bevor wir auch den harten Weg von ganz neuen Geschäftsfeldern angegangen sind, die eigentlich mit dem klassischen Eintracht-Thema nichts zu tun hatten bis zu dem Zeitpunkt, haben wir uns natürlich angeschaut, auch okay, was ist denn eigentlich mit den anderen Erlösquellen? Also sprich, TV-Gelder werden zentral vermarktet. Die Eintracht kann sich nicht selber vermarkten. Das wird dann von der Deutschen Fußballliga oder von der UEFA zugeteilt. Die zweitgrößte Einnahme sind Sponsoring-Einnahmen. Wir sind quasi auch, also ich rede logischerweise auch vor Corona, sind wir quasi ausvermarktet. Wir hatten eine lange Warteliste an Unternehmen, die bei uns vielleicht eine Business Launch oder Business Seeds haben wollten, die vielleicht auf die Bande wollten. Wir waren komplett ausvermarktet, konnten da eigentlich nicht mehr weiter wachsen. Im Bereich des Ticketings, das weiß auch jeder, der bei uns mal in Nicht-Corona-Zeiten im Stadion war, das Stadion ist eigentlich immer ausverkauft, da können wir auch nicht mehr weiter wachsen. Und Merchandise ist ein Hebel, aber kein großer. Und im Zuge dessen haben wir gesagt, okay, wenn wir eben nicht einen neuen externen Investor mit reinholen wollen oder auch nicht mehr wachsen können in den klassischen Erlösfeldern eines Fußballvereins, haben wir zwei Optionen. Entweder wir stecken den Kopf in den Sand und schauen mal, was passiert.
Was habt ihr nicht gemacht? Komisch.
Was wir nicht gemacht haben und haben uns dann entschieden, und das schließt sich der Kreis zu dem, was du am Anfang sagtest, zum Thema, wir sind sehr stark in der digitalen Kommunikation, darauf aufzusetzen und das Wissen, was wir in dem Bereich haben, weiter auszubilden oder weiter voranzutreiben in Feldern, in denen wir noch nicht bisher aktiv waren und in neue digitale Geschäftsfelder reinzugehen, um Gelder zu generieren, die wir dann, und das ist das Grundziel, dem Sport zur Verfügung stellen, um uns bessere Spieler zu kaufen und sportlich noch erfolgreicher zu werden.
Denn am Ende ist der sportliche Erfolg schon noch das Firmenziel sozusagen. Ne?
Absolut.
Es war quasi also der wirtschaftliche Zwang, der euch zur Kreativität gezwungen hat, wenn man so möchte.
So könnte man das ausdrücken.
Das Gefühl kenne ich. Helmer, du auch?
Ich wollte gerade sagen, das kennen wir.
Also war quasi diese wirtschaftliche Entscheidung, die da vorliegt, der wichtigste Meilenstein auf dem Weg zur Entscheidung, wir wollen der digitalste Verein Deutschlands werden. Und gab es noch andere Meilensteine quasi, um das Ziel zu erreichen? Habt ihr euch irgendwie Ziele gesetzt, eine Vision entwickelt? Wie geht ihr mit diesem harten, großen Ansinnen um?
Absolut. Also im Wesentlichen ist das alles zurückzuführen, auch noch vor meiner Zeit. Ich bin jetzt seit 3,5 Jahren bei der Eintracht. Mhm. Das war eine Idee von Axel Hellmann, der bei uns quasi für die Strategie der Eintracht verantwortlich ist. Der sich sozusagen grundlegend überlegt hat, wir wollen in dieses ganze Thema digitale Geschäftsmodelle reingehen. Und im Zuge dessen, das ist glaube ich auch immer ganz wichtig, dass sowas top-down dann auch in so eine extreme Entscheidung, sich so zu verändern, muss top-down kommen, meines Erachtens. Natürlich muss es mitgetragen werden von der operativen Ebene, aber das muss durch den Vorstand kommen, weil sonst kriegt das nicht die Durchschlagskraft. Und im Zuge dessen hat sich die Eintracht dazu entschieden. Meine Stelle wurde geschaffen. Ich bin eingestiegen bei der Eintracht als Referent des Vorstands für eben diese digitalen Geschäftsmodelle, um das alles aufzubauen. Komme nicht aus dem Fußball. Das ist, glaube ich, auch eine Antwort auf deine Frage. Man muss sich externes Know-how reinholen, weil es ist ein neues Geschäftsfeld. Das gab es vorher bei der Eintracht nicht. Ich habe vorher für die Boston Consulting Group gearbeitet, in der Unternehmensberatung, war dann 4,5 Jahre in der Strategie von BMW in München und bin dann zur Eintracht gekommen, um das Thema aufzubauen. Und im Zuge dessen haben wir weitere Kollegen eingestellt, die bei mir im Team arbeiten, haben dann auch die Eintracht Tech GmbH ausgegründet, weil diese Themen eben nichts mehr mit dem klassischen Fußballbusiness zu tun haben. Und das sind sicherlich wichtige Meilensteine gewesen, sich zuerst mal anzuschauen, okay, was haben wir heute schon als Wissen, als Know-how im Unternehmen, das fehlende Wissen hinzuzuziehen. Am Anfang arbeitet man vielleicht auch mal an der einen oder anderen Stelle mit externen Beratern, aber man muss sich auch genau anschauen, was ein klassisches Unternehmen auch macht, make or buy, oder was sind eigentlich die Kernkompetenzen, die ich brauche, und haben gemerkt, okay, wir können uns nicht abhängig machen nur von externen Wissens- und Know-how-Quellen, haben im Zuge dessen immer weiter aufgebaut, haben jetzt Kollegen eingestellt, die auch weiteres Digital-Know-how mitbringen, und jetzt sind wir auch wirklich eigenständig in der Lage, die Themen voranzutreiben, um eben dann mittelfristig das Ziel zu erreichen, was du angesprochen hast, dann auch wirklich der digitalste und innovativste Bundesligist zu werden.
Wer sich bisher gefragt hat, wieso wir in unserer Podcast-Reihe mit der Eintracht reden, spätestens nach dieser Antwort ist es, glaube ich, jedem und jeder klar. Du hast gesagt, die Entscheidung muss aus deiner Sicht top-down kommen. Kann ich gut nachvollziehen? Die spannende Frage ist ja, wie kommt es unten an? Also gab es irgendwelche Reibereien bei euch? Wie ist das denn in der Eintracht angekommen, diese Entscheidung?
Natürlich ist es ein ganz wichtiger Punkt. Ist es ein klassisches, das ist auch dieses geflügelte Wort des Change Managements. Ja. Das ist natürlich ganz wichtig. Also am Anfang, und das ist ja auch völlig klar, versteht erstmal keiner, warum wir das tun. Das ist ja extern genauso. Also auch wenn wir jetzt in diesen, ich weiß nicht, wer von den Zuhörern schon mal gehört hat, dass die Eintracht irgendwie digital unterwegs ist. Fußball, analogeres Business gibt es ja eigentlich nicht. 11 gegen 11, und wer mehr Tore schießt, gewinnt halt. Und im Zuge dessen muss man natürlich auch erstmal intern erklären, warum das wichtig ist. Und nicht nur intern, sondern auch extern. Das sind ja auch Themen, die Fans betreffen. Da muss man natürlich auch erklären, warum man diese ganzen Themen tut. Und im Zuge dessen sind es natürlich viele Workshops. Wir bei der Eintracht machen auch unternehmensinterne Workshops, wo wir Themen intern diskutieren, wo sich auch jeder einbringen kann. Ähnlich wie ihr das mit dem Podcast macht, muss man informieren. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und natürlich auch das Know-how und die Leute mitnehmen. Weil man kann jetzt versuchen, alles auf links zu drehen, aber es gibt vielleicht auch Gründe, warum man gewisse Dinge nicht getan hat in der Vergangenheit. Und das ist ein Wandel. Und wie gesagt, ich bin jetzt seit 3,5 Jahren bei der Eintracht. Wir sind mittendrin in diesem Wandel. Also das ist kann man nicht von einem Tag auf den anderen machen. Und da muss sich und kann sich jeder einbringen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Man darf das nicht hinter verschlossenen Türen machen, sondern muss gerade bei so einem fundamentalen Strategiewechsel da sehr, sehr transparent arbeiten, dass sich auch jeder einbringen kann, weil es nimmt dann auch die Ängste. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig.
Du hast aber auch gesagt, Philosophie eine ist, make or buy, muss man immer genau überlegen und auch man braucht irgendwie externe Leute dabei. Wie kann ich mir dein Team eben, ihr habt die Tochterfirma Eintracht Tech ausgegliedert, wie sieht dein Team aus? Was habt ihr reingeholt? Was hat euch gefehlt? Also was hat der Eintracht als klassischer analoger Fußballverein, sage ich mal, gefehlt, um diesen Weg zu gehen?
Ja, vielleicht für diejenigen, die sich jetzt noch nicht so eng damit auseinandergesetzt haben, was macht die Eintracht Digital eigentlich in diesem Thema Eintracht Tech? Wir haben eigentlich vier große Geschäftsfelder, die wir da drin machen. Das eine ist das ganze Thema B2C, ausgerichtet auf den Endkunden, auf die Fans, auf alle Leute, die sozusagen im direkten Austausch mit uns sind. Da bauen wir eine neue Plattform auf, eine neue App. Die werden wir zum Jahreswechsel rausbringen in 2020, 2021, wo wir zum einen nicht mehr nur eine klassische Fußball-App produzieren wollen oder schaffen wollen, entwickeln wollen, sondern die wird es natürlich sein. Ja, klar, wir werden darüber in der Lage sein, Tickets zu verkaufen, Merchandise zu verkaufen. Aber wir wollen uns in der digitalen Mitte der Region positionieren. Was heißt das? Das heißt, wir werden regionalen Content anbieten, der nichts mit Fußball zu tun hat. Wir werden ein neues Zahlsystem mit der Deutschen Bank und Mastercard dort etablieren, womit ich nicht nur im Stadion zahlen kann, sondern über unsere Apple Pay und Google Pay Schnittstelle überall auch im Alltag, wo ich NFC-Akzeptanz habe. Man wird darüber in der Lage sein, auch perspektivisch RMV-Tickets für den öffentlichen Nahverkehr über die neue Eintracht-App zu kaufen. Ja, das heißt, wir versuchen, unsere emotionale und digitale Reichweite dahingehend zu nutzen, dass wir nicht nur Services für den Fußballfan im Stadion anbieten oder wenn er sich über die Eintracht informieren möchte, sondern wir wollen eine Plattform schaffen, die jeden Tag für Eintracht-Fans 24/7 irgendeine Relevanz und Services anbietet. Das ist ein Geschäftsfeld. Wir haben auch verkündet, die Gründung eines Digitalzentrums Arena of IoT. Das hat gar nichts mehr mit dem Fußball zu tun, sondern da geht es darum, wir haben ja im Sommer diesen Jahres in einer Betreiberrolle das Stadion übernommen hier in Frankfurt, um uns anzuschauen, okay, was für wirklich Internet der Dinge, IoT-Projekte können wir hier realisieren, weil wir verstehen das Stadion als das, was es im Kern auch ist, eine große Veranstaltungslocation. Diese Location ist ähnlich wie ein Flughafen, wie ein Bahnhof, wie ein Einkaufszentrum. Viele Menschen auf engem Raum, Parkplatz, Mobilitätsbedarfe, ich muss bezahlen, ich habe Energiemanagement-Themen, ich habe Facility-Management-Themen. Und dort schauen wir, dass wir gemeinsam mit Partnern aus der Region, aber auch überregionalen Partnern dort wirklich Kernprozesse rund um das Stadion digitalisieren. Nicht sichtbar für den Fan, sondern eher, was wirklich das Management einer so großen Location betrifft. Dann haben wir als weiteres Geschäftsfeld E-Sports aufgebaut vor 2,5 Jahren. Das ist ein ganz großes Thema. Und als viertes Thema ist es alles, was wir rund um unsere Startup-Kooperationen machen, zusammen auch mit dem Tech-Quartier hier in Frankfurt, mit neuen Programmen, wo wir uns mit Tech-interessierten Studenten zusammensetzen. Also diese Geschäftsfelder bewirtschaften wir oder bearbeiten wir als Eintracht Tech. Und im Zuge dessen haben wir mittlerweile 5 Leute im Kernteam. Also im Kernteam wohlgemerkt. Das ist zum einen jemand, der CTO ist. Der hat früher Halbleiter programmiert. Das ist ein Hardcore-Techie. Das ist ein richtiger Entwickler. Weil wir machen das nicht als Marketing-Gag. Ja? Das sind wirklich Leute, die jetzt nicht aus dem Sport kommen, sondern das ist ein Entwickler, der hat 15 Jahre wirklich nur entwickelt. Der leitet quasi, weil ich selber einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund, der leitet wirklich diese Tech-Themen. Dann haben wir für das Digitalzentrum Arena of IoT einen IoT-Experten mit an Bord geholt zum 1.9. dieses Jahres, der am MIT promoviert hat, der nichts anderes gemacht hat als die letzten 15 Jahre, hat an der TU Darmstadt Maschinenbau davor mal irgendwann studiert. Das ist wirklich jemand, der sich mit Internet der Dinge auskennt. Also da sieht man, das ist kein Marketing-Gag mehr, sondern es ist wirklich Hardcore-Tech-Know-how, was wir uns da reingeholt haben. Wir haben eine Kollegin mit an Bord geholt, die sich rund um das Thema Startup-Kooperation auseinandersetzt. Alles, was wir im kommunikativen Bereich dort machen, rund um Eintracht Tech. Und wir haben 2 Experten an Bord geholt, die aus der E-Sport-Szene kommen, weil wir uns nicht gesagt haben, und das ist das Thema Make or Buy, wie andere Vereine, wir holen uns vielleicht eine Agentur ins Haus, zahlen einen Haufen Geld, um dann irgendwelche Leute für uns irgendwie bei FIFA oder einem anderen Spiel antreten zu lassen, sondern wir wollen ein eigenes E-Sports-Trainingszentrum aufbauen am Frankfurter Riederwald, kennt vielleicht der eine oder andere. Haben wir mittlerweile 100 junge Menschen, die sich in E-Sports trainieren lassen. Und die besten E-Sportler, und dafür brauchen wir natürlich Experten, die ja auch Ahnung dafür haben und die trainieren können, die dann für uns antreten. Und das war der Weg, den wir gegangen sind, zu schauen, was sind unsere Geschäftsfelder, uns das Know-how zu rekruten, an Bord zu holen, um das dann jetzt aufzubauen.
Am Anfang hast du gesagt, stand diese Geschäftsfelder-Definition sozusagen. Ihr musstet sagen, wir wollen regional wirken auf irgendeine Weise. Unser Stadion ist irgendwie das Hub, ich nenne es mal so, der Hub. Wie lief diese Definition ab? Wie habt ihr euch auf den Markenkern oder was habt ihr euch auf den Markenkern festlegen müssen? Habt ihr klar sagen müssen, das sind unsere 3-4 Dinge und dafür machen wir die 3-4 Dinge nicht? Wie war der Prozess?
Im Wesentlichen haben wir uns Es ist ähnlich, wie du es beschrieben hast. Wir haben uns angeschaut, wo liegen eigentlich unsere Stärken. Und das war genau das Thema, was du am Anfang gesagt hast. Wir sind extrem stark in der digitalen Kommunikation. Das heißt, über unsere App, über unsere Social-Media-Kanäle sind wir sehr, sehr eng an den Leuten dran. Es ist eben kein Monolog, wo wir einfach nur irgendwelche Nachrichten ausspielen, sondern wir haben nicht den Social-Media-Meistertitel gewonnen, weil wir die meisten Follower haben. Das hat logischerweise Bayern München oder Borussia Dortmund. Sondern wir haben den Social-Media-Meistertitel gewonnen, weil wir es hingekriegt haben, eben nicht einen Monolog zu haben, sondern einen Dialog. Interaktion ist Zauberwort, ja, im digitalen Bereich. Da waren wir sehr, sehr stark dran. Das ist natürlich der große Vorteil eines Traditionsvereins, dass die Fans es... Klassische Unternehmen haben typischerweise einen Push-Effekt. Das heißt, wenn ich Marketing mache in einem klassischen Unternehmen, dann muss ich mir interessante Messages, interessante Werbeslogans ausdenken, die pushe ich irgendwie nach draußen in der Hoffnung, irgendjemand hört sie. Ein Fußballverein hat einen Pull-Effekt. Die Fans wollen am liebsten 24/7 jeden Tag von Informationen haben. Ja, was macht die Eintracht? Was macht der neue Spieler? Etc. Das hat vielleicht in der klassischen Industrie noch Apple oder vielleicht Porsche, wo die Leute irgendwie bei Apple vor dem Apple Store campen, wenn ein neues iPhone rauskommt. Aber das ist der große Vorteil eines Fußballvereins. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr große Anziehungskraft, eine sehr, sehr große Emotionalität, wo die Leute sich über die Eintracht informieren möchten. Das haben wir gemerkt, ist unser Kernprodukt, Fußball. Und rund um dieses Kernprodukt, und wir haben auch geschaut, wie groß ist eigentlich unser Einzugsgebiet. Mhm. Und wir sehen, unser Kerngebiet ist eigentlich Hessen, aber Hessen vielleicht versetzt rund um 50 Kilometer Richtung Süden. Das heißt, unser Kerngebiet hört vielleicht irgendwo bei Kassel auf, da geht es dann wieder in Richtung Niedersachsen, da sind andere Vereine eher stark. Dafür sind wir aber beispielsweise in Unterfranken, rund um Aschaffenburg sehr, sehr stark. Das ist eine unserer stärksten Regionen. So, das heißt quasi Hessen, vielleicht 50 Kilometer nach Süden versetzt, das ist unser Kerngebiet. Und im Zuge dessen, da gibt es keine anderen so starken emotionalen Marken wie Eintracht Frankfurt. Und im Zuge dessen wollen wir eben diese regionale Plattform aufbauen, weil es auch relativ wenig Konkurrenz für uns in diesem Bereich gibt. Wenn wir ein gutes Produkt schaffen, das ist natürlich ganz klar, wir müssen anschauen, was braucht eigentlich derjenige da draußen? Wenn du dich anschaust, ich meine, im Alltag nutzt du 4, 5 Apps. Ja. Wenn du ein Eintracht-Fan bist, ist aber die Eintracht-App eine davon. Und jetzt können wir natürlich schauen, dass wir verschiedene weitere interessante Produkte und Services darum integrieren in diese App hinein, damit du eben nicht mehr die App vom, keine Ahnung, Anbieter des Produktes X oder Y brauchst oder Service X oder Y, sondern die findest du dann auch in dem Kontext der Eintracht.
Also habt ihr erstens, ich sag mal so, auf der einen Seite Glück, weil ihr ein sehr klares Produkt habt sozusagen und das eine besondere Marktsituation hat, dass die Leute eben gern kommen, dass sie euch schon emotional irgendwie wahrnehmen. Das ist ja ein Riesenvorteil auf einem Markt, glaube ich. Und trotzdem ist es total wichtig, dass ihr eure Zielgruppe sehr genau kennt, dass ihr eben wisst, die sitzen in Aschaffenburg und die gehen bis Kassel und weiter brauchen wir gar nicht gehen. Wie macht ihr das? Also wie kommt ihr an die Daten? Wie setzt ihr euch mit eurer Zielgruppe, euren Fans auseinander?
Also der erste Einwand von meiner Seite muss ich natürlich bringen, ist, ich würde es jetzt nicht als Glück bezeichnen, sondern die Kollegen aus der Medienkommunikationsabteilung machen natürlich seit Jahren einen überragenden Job, weil es ist nicht selbstverständlich. Man sieht ja auch in anderen Standorten, dass Zuschauerzahlen vielleicht rückläufig sind oder vielleicht auch Interesse abnimmt am Fußball vielleicht generell. Das können wir aktuell nicht wahrnehmen, glücklicherweise. Das hängt damit, glaube ich, zusammen, dass die Kollegen da wirklich einen guten Job machen. Das Thema datengetrieben ist ein ganz, ganz wichtiges, weil eine Digitalisierung auch von der Eintracht intern, das kriegt man ja extern nicht mit, ist sehr, sehr aufwendig. Das heißt, du musst Systeme ersetzen, du musst Systeme neu aufbauen. Wir entwickeln fast alles selber. Wir haben 120 eigene Entwickler, die jetzt nicht alle einen Eintracht-Tech-Arbeitsvertrag haben, aber die long-term contracted sind mit uns. Weil wir sagen, zum einen wollen wir das Tech-Know-how intern haben, zum anderen wissen wir ganz genau, was wir brauchen und wollen. Und wir wollen keine IT-Leistung von der Stange einkaufen, sondern wir entwickeln sie lieber selber. Das dauert ziemlich lange. Im Zuge dessen ist es natürlich ein sehr mühsamer Prozess. Wir hatten Daten und das wird sicherlich, das ist in jedem Unternehmen so, würde mich wundern, wenn es beim HR nicht so wäre, die auch bei der Eintracht früher in Silos lagen. Ja, da hat man irgendwelche Daten zu Mitgliedschaften, da hatte man irgendwelche Daten zum Ticketing, dann hatte man nochmal woanders Daten zum Merchandise. Und diese Daten hat man alle nicht übereinander bekommen in der Vergangenheit. Ja, und im Zuge dessen mussten wir quasi erstmal Tabula Rasa schaffen. Der eine oder andere Fan wird es mitbekommen haben. Am 5.10. haben wir unsere Systeme migriert auf ein einheitliches System, was wir mit Eintracht Tech aufgebaut haben. Und jetzt sind wir wirklich in der Lage zu verstehen, okay, es gibt einen Tim, das ist derselbe Tim, der früher irgendwo ein Ticket gekauft hat, der irgendwie 2 Jahre später irgendwo ein Trikot gekauft hat. Und diese technische Grundlage mussten wir erstmal aufbauen. Das war ein sehr mühsamer Prozess und das sind auch nicht die sexy Themen, mit denen man schön mit Marketing nach außen gehen kann, sondern stecken viele graue Haare da drin. Und das ist auch übrigens ganz wichtig. Wir sind logischerweise nicht nur das Team der Eintracht Tech, sondern wir arbeiten immer in überfunktionalen Projekten. Das heißt, natürlich sind Leute aus der klassischen Eintracht-IT drin, aus dem klassischen Eintracht-Marketing, aus der Eintracht-Finanzbuchhaltung und wie auch immer. Das ist ganz wichtig. Also die Projekte, die wir machen, sind immer bestehend aus verschiedenen Fachbereichen, weil sonst würde es nicht funktionieren. Und der Prozess war sehr mühsam. Der ist jetzt mit dem 5.10. in einem großen Meilenstein abgeschlossen worden. Mhm. GoLive-Systeme, weil jetzt sind wir in der Lage, wirklich zu verstehen, wer ist eigentlich unser Fan, was möchte vielleicht dieser Fan, weil ein Tim muss anders behandelt werden als du, weil ich vielleicht ein Dauerkarteninhaber bin. Für dich ist es viel interessanter zu erfahren, wann kann ich auch mal zu einem Einzelspiel gehen. Und das war ein sehr mühsamer Prozess, aber ich glaube, den muss jeder gehen, weil wenn ich nicht wirklich in der Lage bin, und das sind nicht die sexy Themen, ich kann es mal wiederholen, meine Datenbasis erstmal glatt zu ziehen und wirklich auch erstmal sauber zu machen, dann wirst du nie in der Lage sein, wirklich dich als digital bezeichnen zu können.
Und jetzt ist euer Ziel, und ich glaube, deshalb braucht ihr die Daten, eine Art Plattform zu bauen. Und damit geht ihr ja ganz bewusst gegen ziemlich große Marktanbieter. Also Merchandising, da würden mir 3-4 Marktplätze im Netz einfallen, die wahrscheinlich größer sind als die Eintracht. Also geht ihr auch hier den harten Weg. Warum und wieso macht ihr das so ganz bewusst gegen die Großen?
Also ist eine sehr gute Frage. Ein wesentliches, wichtiges Thema für uns ist das ganze Thema Datenschutz und Schutz der Daten von unseren Fans. Mhm. Warum sage ich das? Weil natürlich könnten wir sagen, wir verkaufen auch unsere Merchandise-Artikel auf Amazon oder wir verkaufen unsere Tickets bei Eventim. Mhm. Dann würden wir uns im ersten Schritt ziemlich viel Geld einsparen, ja, weil wir entwickeln gerade eigenständig ein neues Ticketing-System, mit dem wir, sofern Corona es möchte, dann auch im nächsten Jahr endlich live gehen können. Wir haben auch eine eigene Shop-Lösung gerade aufgebaut und am 5.10. gelauncht. Das heißt, jeder, der auf unsere Webseite geht in unseren Merchandise-Shop, der kann die schon sehen. Das haben wir selber aufgebaut. Warum machen wir das? Weil wir eben nicht möchten, dass wir wesentliche Kontaktpunkte mit unseren Fans an externe amerikanische oder deutsche oder was auch immer über regionale Tech-Unternehmen verlieren. Das heißt, am Ende, warum kauft denn Amazon Fernseh- und TV-Rechte für Fußballspiele ein? Mhm. Damit sie auch sozusagen noch den Content der Fußballvereine haben. Wenn ich jetzt als Fußballverein meinen wichtigen Kontaktpunkt mit meinem Fan in dem Merchandise-Shop noch abgebe, dann habe ich einen ganz wichtigen Punkt verloren, wo ich eben nicht mehr weiß, der Tim interessiert sich für Trikots oder der Tim interessiert sich für T-Shirts. Das weiß ich dann gar nicht mehr, weil die kaufen dann ihre Artikel auf der Amazon-Plattform. Dann werden wir nur noch ein Lieferant für Amazon, ja. Wir sind quasi das Kernprodukt, aber am Ende des Tages verdient Amazon damit ihr Geld. Und wir zahlen eine relativ hohe Provision vielleicht dafür, dass die unsere Produkte verkaufen. Ticketing ist ein weiteres schönes Beispiel. Natürlich könnten wir sagen, wir schenken uns das ganze Geld, was wir in den Aufbau eines neuen Ticketing-Systems gerade investieren, gehen zu Eventim, streichen noch eine schöne Signing-Fee ein, dass wir sozusagen die Tickets an Eventim geben, sparen uns das Geld ein, zahlen vielleicht nur 3, 4, 5, 6, wie viel auch immer, Prozent Provision auf den Ticketverkauf. Dann haben wir aber den nächsten wichtigen Kontaktpunkt mit unseren Fans verloren, wo wir wissen, der Tim interessiert sich für dieses und jenes Spiel. Und am Ende des Tages wird es uns, weil das muss man sich auch mal anschauen, wird es uns nicht anders gehen als den Unternehmen, die bei Check24 unterwegs waren. Am Anfang war das super attraktiv. Da habe ich meinen eigenen Versicherungsshop vielleicht abgeschaltet, bin auf Check24 gegangen, die haben mich vielleicht gelockt mit einer Signing-Fee und 5% Provision. Was hat Check24 gemacht? Die sind natürlich nicht dumm, sondern ganz im Gegenteil, die sind ziemlich smart, haben die Provision hochgezogen und jetzt zahlen Versicherungen bis zu 40%, um dann eben dort ihre Versicherung anzubieten. Und wenn ich jetzt als Fußballverein nicht einen Schritt weiter denke und genau in so eine Falle reinlaufe, oder was heißt Falle? Muss jeder für sich selber bewerten, dann kann mir das auch passieren. Das heißt, ich verliere nicht nur meine wichtigen Kontaktpunkte mit den Fans, sondern im Zweifelsfall kann ich mir auch mittelfristig ein wirtschaftlich großes Problem schaffen.
Aber es ist schon eigentlich eine ganz klare Wette. Also ihr investiert jetzt relativ viel Geld, um einen härteren eigenen Weg zu gehen, um euch vielleicht in der Zukunft freimachen zu können von irgendwelchen Zwängen.
Wenn ich das Wort Wette ersetzen würde, dann ja. Wir sind natürlich ganz klar Business Case getrieben, gerade in den wirtschaftlich herausfordernden Zeiten, in denen wir jetzt gerade auch als Eintracht sind, weil uns brechen ja auch die Hälfte der Umsätze weg, können wir nicht mehr nur wetten. Unser Vorteil ist, und das muss man ganz klar sagen, dass wir schon vor 3 Jahren mit den ganzen Themen begonnen hatten. Würden wir jetzt erst anfangen müssen, auch mit den ganzen Investitionen, wir haben schon einen 2-stelligen Millionenbetrag investiert bis dato in diese ganzen Themen, würden wir jetzt damit anfangen müssen, könnten wir es nicht machen, aufgrund der wirtschaftlichen Zwänge, die wir gerade haben. Wir hatten aber den Vorteil, haben schon früh damit angefangen. Wir haben auch immer schon sehr gut gewirtschaftet in den letzten Jahren, sodass wir wirklich auch Gelder hierfür zur Verfügung stellen konnten, um das alles aufzubauen. Von daher haben wir schon, ist ja nicht nur so viel in Kosten vor, sondern wir haben auch ganz klar Einnahmen, dass sich Partner für uns entschieden haben, wie beispielsweise eine Deutsche Bank, wie beispielsweise DPD jetzt jüngst. Die machen es ja nicht nur, um Werbung zu machen. Klar ist klassisches Sponsoring immer noch ein wichtiges Thema. Aber das Sponsoring wandelt sich gerade extrem. Und Unternehmen wollen eigentlich inhaltlich mit Fußballclubs oder anderen Unternehmen zusammenarbeiten. Und da sind wir natürlich sehr, sehr weit, weil wir wirklich in Geschäftsmodelle reingehen, rund um die Plattform, rund um das Thema Arena of IoT, rund um E-Sports, rund um Startup-Kooperationen. Und dadurch können wir natürlich Partner gewinnen, die vielleicht andere Vereine nicht gewinnen können und querfinanzieren natürlich auch die technischen Ausgaben, die wir haben.
Am Anfang des ganzen Prozesses steht quasi der Fan. Für den und am Ende wieder, weil da kommt's her und da muss es wieder hin. Das ist so der Kreislauf. Wir haben glücklicherweise auch einen Eintracht-Fan hier im Podcast. Helmer, was sagst denn du zu dem Ganzen?
Ich muss das schon sehr schmunzeln, weil es sind ja zwei Dinge, die in meinem Herz pochen. Das eine ist der HR, das andere ist die Eintracht tatsächlicherweise. Und es gibt so viele Parallelen. Auch wir, der HR, ist ein Traditionsverein. Wir und ihr, wir denken nutzerzentriert. Wir wollen wissen, wer sind denn eigentlich unsere Kunden, unsere Fans? Wen wollen wir eigentlich bedienen? Ihr baut eine BI auf, wir wollen eine BI aufbauen, wo wir die mit Zahlen quasi den Markt und die Leute besser kennenlernen. Du hast gerade eben so en passant gesagt, da stecken in den Teams Leute aus verschiedenen Abteilungen. Auch das ist ja gerade ein großes Thema bei uns, gewerkübergreifendes Arbeiten, weg von dem Silo-Denken. Also da merkt man schon, wie viele Parallelen es tatsächlich zwischen einem Medienunternehmen und einem Medienhaus wie dem HR und tatsächlich einem Fußball-Bundesligisten wie der Eintracht gibt, weil sie beide sich halt eben auf die Fahnen geschrieben haben, wir müssen digital werden, sonst werden wir das die Zukunft nicht bewerkstelligen können.
Absolut, ja, das sehe ich genauso. Also ich glaube, gerade auch vor dem, was wir vorab besprochen haben, ich glaube, wir sind da, natürlich sind es komplett unterschiedliche, ich will jetzt mal sagen, Branchen oder Bereiche, in denen wir unterwegs sind, aber die Kernthemen sind die gleichen, weil wir in der Hinsicht sehen wir uns tatsächlich auch als Mittelständler. Wir haben ungefähr mit dem sportlichen Bereich knapp 300 Mitarbeiter. Wir haben so einen Umsatz in Nicht-Corona-Zeiten, hatten wir in der letzten Saison natürlich auch bedingt durch Transfers von knapp 300 Millionen. Jetzt Corona-bedingt sind es 150 Millionen über den Daumen. Sind wir eigentlich oder sehen wir uns als digitalen Mittelständler, der sich inmitten einer solchen digitalen Transformation befindet. Ja, ich meine, was am Ende bei uns passiert, nämlich das 11 gegen 11 Fußballspielen, klar, das ist der Unterschied. Aber im Kernthema, damit das passiert, sind wir ein Unternehmen. Und auch da müssen wir uns verändern. Und die Themen, das haben wir, glaube ich, gerade gut gesehen, sind gar nicht so unterschiedlich.
Ja, also wir müssen ja, im Kern bleiben wir auch bei der Arbeit. Ne? Wir machen unseren Job, wir bereiten Informationen für Menschen auf und verpacken sie im besten Fall sehr unterhaltsam. Das wird immer bleiben. Alles drumherum verändert sich gnadenlos. Und ich glaube auch eine spannende Parallele ist, dass beispielsweise ihr auf einem Markt jetzt nicht mega klein seid, aber es wird immer Nummern geben, die größer sind. Bayern, Dortmund und ich glaube auch, dass der Fußballmarkt immer internationaler wird. Da haben wir noch ganz andere Namen im Spiel. Also muss man, glaube ich, sehr genau wissen, wo man quasi im Ranking steht und wie man das auch klug nutzt.
Naja, und auch das könnte sich ja verändern. Also jetzt, weil du hast gerade eben angesprochen, den E-Sports-Bereich, da steht ja jetzt noch nicht fest, dass in den nächsten 30, 40, 50 Jahren Bayern, München, Borussia Dortmund oder, ich hätte fast Schalke gesagt, das ist ja lustig, diesen Markt beherrschen werden. Sondern das kann ja durchaus die Eintracht sein. Also vielleicht wird die Eintracht in den nächsten 10 Jahren jedes Jahr E-Sports-Deutscher Meister und wird auf so einem Feld, ändern sich die Dinge plötzlich drastisch. Und das wirkt sich natürlich dann auch auf die anderen Felder auch aus. Und wenn wir das wiederum auf den HR übertragen, werden wir vielleicht nicht mehr irgendwie die größten Einschaltquoten aller Zeiten im HR-Fernsehen erleben, aber vielleicht irgendwann mit der Mediathek gleiche Abrufzahlen haben, jedenfalls zum Beispiel bei Sachen wie Dokumentationen, Reportagen, wie sie Netflix erlebt.
Absolut. Also da hast du absolut recht. Und bei uns im Endeffekt in den Themen, die wir reingegangen sind, rund um das Thema, wir sind der einzige Bundesligist, der eine Digitaltochter ausgegründet hat. Im E-Sports-Bereich kann man beispielsweise, also so ein Thema wie die Plattform und sozusagen das Thema weiterzudenken als Fußball, macht sonst kein anderer. Es gibt auch keinen anderen Verein, der in die Richtung IoT rund um so ein Stadion denkt. Im Thema E-Sports beispielsweise, das ist ja das dritte Geschäftsfeld, da war Schalke in der Tat Vorreiter, gerade auch, was sie im League of Legends-Bereich gemacht haben. Aber danach kommt jetzt mittlerweile Eintracht Frankfurt. FIFA machen viele Vereine. Im Sinne einer Academy, im Sinne eines Trainingszentrums, wo 100 Jugendliche im klassischen Vereinssport am Riederwald sich trainieren lassen, gibt es in Deutschland keinen anderen Verein, der sowas macht. Im League of Legends-Bereich sind wir jetzt schon die Nummer 2 hinter Schalke. Und im Bereich Startup-Kooperation, seit Ende 2017 haben wir ein eigenes Startup-Programm. Damit waren wir deutschlandweit der erste Verein, der ein strukturiertes Startup-Programm hatte. Und in Europa waren wir der dritte hinter Barcelona und Arsenal. Also das sind schon Themen, wo wir uns positionieren, wo wir ganz andere Ansätze gehen als andere und wo wir glauben, und das ist ähnlich wie das, was du gerade gesagt hast, dass wir uns hier eine Basis schaffen, wo wir in der Zukunft, weil, warum machen wir das alles? Natürlich, um unser Kerngeschäft zu verbessern. Unser Kerngeschäft ist Fußball. Und das Geld, was wir damit erwirtschaften wollen, das wollen wir dem Sport zur Verfügung stellen, um eben im sportlichen Bereich besser zu werden oder noch erfolgreicher zu werden, weil Geld schießt am Ende des Tages halt leider Tore. Und dafür wollen wir da beitragen, durch neue Geschäftsfelder die Eintracht da noch besser aufzustellen.
Und eine andere Parallele, die ich gerade eben rausgehört habe, ihr habt euch ja mit der Eintracht Tech GmbH quasi eine Tochter gegründet und auch das kennt man ja von den Öffentlich-Rechtlichen, ZDF Digital zum Beispiel, die viele von die nicht alle, aber viele digitale Tätigkeiten quasi oder Projekte ausgelagert haben. Was war denn da für euch so die Hauptmotivation zu sagen, okay, das lassen wir jetzt nicht in der Eintracht Frankfurt Fußball AG, sondern da gründen wir wirklich eine Tochter für?
Also Kern, es gab viele Gründe dafür. Ich glaube, das, was vielleicht am einleuchtendsten für viele ist, sowohl intern, aber vor allen Dingen auch extern. Wenn ich jetzt mit Unternehmen gesprochen habe und gesagt, hey, wollt ihr nicht an unserer digitalen Strategie mitwirken, wollt ihr nicht Geschäftspartner für uns werden in diesem Digitalbereich, dann haben die erstmal auch gedacht, was vielleicht viele Hörer am Anfang gedacht haben, die uns jetzt gerade zuhören, naja, die Eintracht, ja, das ist halt ein Fußballverein, das hat nie mit digital zu tun, ja. Oder ein paar andere haben vielleicht gesagt, na gut, das ist irgendwie ein nettes Projekt und das Projekt ist dann irgendwie auch wieder in 3 Monaten zu Ende. Und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Aussage, wenn ich eine eigene Gesellschaft gründe, die einen eigenen Gesellschaftszweck hat, die wirtschaftliche Ziele folgt und die Gesellschaft ist eben nicht weg, ja, die ist noch in 3, in 10 und wie viele Jahren auch immer noch da, die hat eigene Mitarbeiter und die Mitarbeiter sind auch keine Mitarbeiter, die jetzt irgendwie aus dem Sportbusiness kommen, sondern sind Mitarbeiter, sind Techies, dann hat das natürlich nochmal eine ganz andere Glaubwürdigkeit und wie gesagt, die Themen, die wir haben, man muss natürlich auch gucken, das ist ein komplett neues Thema und damit wollen wir ja auch nicht das Kerngeschäft der Eintracht in Anführungszeichen belasten. Ja, das Kerngeschäft der Eintracht ist Profifußball, da machen die Jungs und Mädels einen super Job. Und wir haben eben jetzt noch diesen Tech-Teil und das ist eben nicht das Kerngeschäft, aber das Kerngeschäft der Eintracht Tech GmbH und im Zuge dessen hat sich angeboten, da wirklich eine eigene Gesellschaft draus zu machen.
Hat es denn auch nach intern quasi Auswirkungen, dass er gesagt hat, okay, wir sind als Eintracht gewohnt gewesen, wie man Fußballer, Trainer, irgendwie sportliche Mitarbeiter als Mitarbeiter führt, fordert und fördert. Aber zum Beispiel bei Techies können wir das nicht so, dass sie quasi auch irgendwie zum Beispiel personelle oder juristische Gründe hat, das intern zu lösen mit seiner Tochtergesellschaft?
Das war in dem Zuge eigentlich weniger entscheidend für uns. Wir haben eigentlich auch schon immer eine saubere Trennung wirklich zwischen Sport und wirtschaftlichem Bereich. Wir hatten immer schon natürlich logischerweise viele Leute, die sich mit den wirtschaftlichen Themen der Eintracht auseinandergesetzt haben. Im Zuge dessen hätten wir es auch als, wir haben eine eigene Strategie, eine Stabsstelle des Vorstands. Das hat auch kaum, ich glaube vielleicht sogar kein anderer Verein. Wir sind dort zu fünft für die wirtschaftliche und sportliche Strategie der Eintracht verantwortlich. Man hätte es auch dort weiter ansiedeln können, aber irgendwann wäre das Ganze auch zu groß geworden, die Themen hätten sich zu stark vermischt und von daher haben wir gesagt, wir setzen es sauber auf als eigene rechtliche Struktur und staffen das dann dort auch in dieser eigenen GmbH mit eigenen Mitarbeitern.
Jetzt hast du gesagt, in eurem Segment, also bei den Fußballvereinen, macht ihr Dinge, die niemand anderes macht. Ihr spielt diese Digitalisierung viel krasser durch mit Akademien und allem, was dazugehört. Woran orientiert ihr euch? Ne? Man guckt ja gerne mal nach links und nach rechts, was machen eigentlich die anderen und nimmt das Beste von allen Seiten und macht es nach. Ihr geht jetzt bewusst einen anderen Weg, aber ihr habt ja wahrscheinlich Vorbilder oder Ideen oder bedient euch irgendwelcher Methoden, um euch da anzunähern. Wie macht ihr das? Wie kommt ihr auf eure Ideen?
Also als die Grundidee entwickelt wurde, in diese digitale Richtung zu gehen von Axel Hellmann, hat man sich die klassischen Themen angeschaut, wie funktioniert eigentlich Plattformökonomie, wie entwickelt sich das ganze digitale Business weiter, was sind die Megatrends, die da draußen stattfinden. Ich glaube, das ist natürlich immer der erste Schritt, sich Markttrends anzuschauen, sich gucken, wo funktionieren Geschäftsmodelle, kann man Geschäftsmodelle übertragen auf das eigene, das ist das eine. Wenn ich jetzt beispielsweise mich mal informieren möchte, mal den Blick über den Tellerrand hinaus wage, schaue ich eigentlich wenig bis gar nicht auf die Sportbranche in Europa, sondern eher tatsächlich auf Digitalmessen, digitalen Kongressen, die losgelöst vom Sport sind, weil das, was wir tun, ist am Ende des Tages Sport, aber nicht im Kernbusiness. Und was ich persönlich extrem spannend finde und wo ich einen guten Austausch pflege, ist nach Toronto. Es gibt dort die Maple Leaf Sports and Entertainment. Mhm. Das ist die Besitzgesellschaft der Toronto Raptors, der Toronto Maple Leafs, der Toronto Argonauts, das ist das American Football Team und das FC Toronto, das Fußballteams. Und denen gehören quasi diese vier Clubs. Und die sind wirklich auch extrem digital unterwegs. Und das ist bisher tatsächlich die einzige Sportorganisation, die ich persönlich kennengelernt habe, die vielleicht einen ähnlichen Weg geht, aber natürlich auch mit anderen Nuancen. Also das ist jetzt nichts eins zu eins übertragbar, weder die IoT-Themen noch jetzt irgendwie die Plattform-Themen, aber die ticken auch sehr digital. Aber tatsächlich schauen wir dann eher nicht auf den Sport, sondern ganz bewusst in Branchen rein, die jetzt nicht der Sport sind, um da Dinge uns anzuschauen, die wir dann vielleicht übertragen können für unser Geschäft.
Wenn ich jetzt in einem Jahr zur Eintracht gehe, was ist anders als jetzt? Für mich als normaler Fan. Mhm.
Also Punkt 1, was sich nicht ändert, ist, dass du zur Eintracht gehst, weil du dort Fußball sehen möchtest. Du gehst nicht zur Eintracht, weil du irgendwie blinkende Lichter möchtest, weil du irgendwie die Kisscam willst oder weil du irgendwie Klatschpappen möchtest.
Ja? Cheerleader, was?
Genau, das machen wir alles nicht und das werden wir auch nie machen. Deswegen, wir sagen ganz klar, Fußball ist Fußball und die 90 Minuten sind Emotionen auf dem Platz und auf den Rängen. Wir wollen nicht, dass während dem Spiel unsere Fans alle mit dem Handy in der Kurve stehen und nur noch irgendwie filmen und ihre Instagram-Bilder hochladen. Ganz bewusst nicht. Was wir schon machen wollen, ist zu schauen, alles da rundrum, wie komme ich zu dem Stadion, dir bequemer zu gestalten, dass du dann zukünftig, wenn du irgendwie 5 Tickets kaufst, vielleicht deinen eigenen Fanclub hast. In der Vergangenheit war es so, du hast dann irgendwie 5 Tickets zugeschickt gekriegt und dann musstest du durch dein Dorf fahren und irgendwie die Tickets an deine Kumpel zu verteilen. Ja, das wird zukünftig anders sein. Wir werden es möglich machen, über unsere neuen App Tickets einfach digital bequem zu verschicken. Ja, so wie man sich das auch heutzutage erwarten würde. Eben nicht mehr alles analog zu machen, sondern jeder, der das möchte, wir werden keinen dazu zwingen, jeder, der da möchte, kann natürlich weiterhin mit seinem analogen Ticket ins Stadion kommen. Aber die, die es vielleicht möchten, werden wir natürlich die Vorzüge der Digitalisierung auch spürbar machen. Das heißt, wie gesagt, du kaufst dann 5 Tickets ein für dich und deine Freunde, verschickst sie bequem über dein Smartphone an die Jungs und Mädels, die kommen dann bequem ins Stadion. Wir werden auch die Leute nicht zwingen, alle digital zu bezahlen mit unserem neuen digitalen Zahlsystem. Du wirst weiterhin die Möglichkeit haben, bar zu zahlen im Stadion, aber die eben kontaktloses bezahlen möchten, die vielleicht digital unterwegs sind, die sagen, hey, ist total bequem, mit Google Pay, Apple Pay zu bezahlen, die werden mit ihrer neuen Eintracht-App im Stadion auch digital bezahlen zu können. Wir werden Familien beispielsweise, Vater, Mutter mit ihren 3 Kindern, die zu uns ins Stadion kommen. Fußball ist ja auch mittlerweile zum Glück ja ein Familienevent, wo auch Familien hinkommen. wir werden weiterhin den Tim haben, der gerne in der Kurve steht. Wir werden aber auch die Familien haben, die mit ihren drei Kindern kommen. Was ist der größte Schmerzpunkt für die Familien, wenn ich irgendwie mich mit meinen drei Kindern in der Halbzeit irgendwo an den Kiosk stellen muss und eben dort dann halt irgendwie 10 Minuten warte, bis ich meine Fanta, meine Cola und die Bratwurst habe. Themen wie In-Seat Delivery. Ich kann dann eben dort als Familienvater oder Familienmutter mir das Essen bequem an den Sitzplatz liefern lassen. Ja? Und solche Themen. Wir versuchen wirklich Prozesse zu vereinfachen, Dinge einfacher zu machen, sodass die Leute sich wirklich auf das Kernthema konzentrieren können, nämlich ein spannendes Fußballspiel zu schauen, in dem hoffentlich die Eintracht gewinnt.
Okay, damit haben wir das Wichtigste von der ganzen Digitalisierung besprochen. Ich gehe nie während Eintracht-Spielen Getränke holen, weil mir das Spiel viel zu wichtig ist. Und dieses Problem habt ihr für mich gelöst. Vielen Dank.
Ich dachte, das Wichtigste der Digitalisierung ist am Ende, dass die Eintracht gewinnt. Also habe ich jetzt wahrgenommen. Meine letzte Frage wäre eigentlich, jetzt haben wir darüber geredet, was sich für die Fans ändert, wie ihr das Geschäftsmodell aufzieht. Lass uns mal ausblicken. Ein Fußballverein, muss gar nicht die Eintracht sein, aber das Sportbusiness quasi in 10 Jahren. Wie stellst du dir das jetzt vor? Eine ganz leichte Frage.
Das ist, ja, ich glaube, eine schwierigere Frage gibt es gar nicht. Weil ich meine, wer weiß, was am Ende von Corona ist? Wir sehen heute schon, dass viele Vereine wirtschaftlich extrem große Probleme haben. Jetzt weiß keiner von uns, wie lange es noch geht. Alle hoffen jetzt mit einem Impfstoff, geht es vielleicht schneller vorbei. Gibt es die 18 Fußballvereine noch in 2 Jahren, die heute in der Bundesliga spielen? Man weiß es nicht, ja. Man weiß es nicht, inwiefern Corona da durchschlägt und die wirtschaftlichen Auswirkungen extrem stark sind. Man weiß genauso wenig, wie viele Vereine holen sich noch externe Investoren rein. Vielleicht sieht der Fußball dann komplett anders aus. Man weiß genauso wenig, wird es irgendwann eine europäische Superliga geben, ja, die immer wieder mal irgendwo in den Medien aufpoppt. All das kann man nicht abschätzen. Also was wir als Eintracht für uns zumindest festhalten können, in 10 Jahren wird das Kernerlebnis, ich gehe ins Stadion zur Eintracht, noch genau das Gleiche sein, wie es heute ist. Emotionen, wirklich die Eintracht auch in dem Sinne zum Anfassen. Es wird nicht so sein, dass wir ein Publikum haben, die alle nur rumsitzen, mit Klatschpappen klatschen, sondern was macht denn Eintracht Frankfurt aus? Uns macht mit Sicherheit nicht aus, dass wir der erfolgreichste Verein sind, aber uns macht aus, dass wir einer der emotionalsten Bundesligisten sind, eine sehr, sehr breite, traditionsbewusste Anhängerschaft haben, dass wir auch sehr glaubwürdig die Dinge spielen, und das wird sich nicht ändern. Wir werden keine Kisscam in 10 Jahren bei der Eintracht haben, wir werden keine...
Schreibe ich mir auf.
Ja, genau, das kannst du in 10 Jahren raus von mir um die Ohren hauen, wenn wir es doch machen sollten. Das kann ich sicher sagen. Das Kerngeschäft, diese 90 Minuten und das Erlebnis rundherum, wir reden ja bewusst auch nicht von Fan-Experience. Das ist so ein Wort, damit können wir nichts anfangen bei der Eintracht. Es geht um Fußballkultur, die wollen wir erhalten. Das, was 90 Minuten passiert, das soll auch weiter 90 Minuten der Fall sein. Was rundherum vorher, nachher einen digitalen Service kommt, da wird es sicherlich viele Dinge geben. Ein paar habe ich schon angesprochen, haben wir gerade drüber gesprochen. Da wird möglicherweise auch noch mehr kommen. Aber das Kernthema des Fußballs soll sich aus unserer Sicht nicht ändern. Das kann ich zumindest mal für die Eintracht sagen.
Wir nehmen dich beim Wort, ne, Helmer?
Ich brauche keine Kisscam. Ich brauche auch keine Klatschpappen. Ich bin der Frodo.
Hast du noch eine Frage? Ansonsten würde ich mich mal ganz lieb bedanken bei unserem Gast.
Das möchte ich aber auch.
Du, Tim, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich glaube echt, das sind ganz spannende Analogien. Und vielleicht kommst du in einem Jahr wieder vorbei und wir gucken, wie weit ihr seid, wie weit wir sind. Und ich glaube, der Austausch tut beiden Seiten nicht.
Sehr gerne.
Nicht schlecht auf der Seite, ne?
Vielen, vielen Dank.
Helmer, auch danke dir. Und wir hören uns bald wieder zur nächsten Folge Funkkolleg Internet, der Podcast zum digitalen Wandel.
Tschüss.
Danke.
Funkkolleg Internet. Der HR-Podcast zum digitalen Wandel.